Guten Morgen nochmal. Bin ich an? Gut. Ja, schön, dass du diese gute Entscheidung getroffen hast, hier zu sein und mit uns zusammen Gottesdienst zu feiern. Oder dass du die zweitbeste Entscheidung getroffen hast, uns am Livestream zuzuschauen. Auch euch grüßen wir ganz herzlich. Ich möchte heute ein Thema mal wieder ansprechen, was uns in der Bibel im 1. Korintherbrief angesprochen wird. Da geht es ums Bauen. Manche von uns haben inzwischen die Nase voll vom Bauen. Wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben kürzlich darüber gesprochen. Es wird demnächst oben wieder losgehen, sodass wir dann den letzten Abschnitt in der Verschönerung und besser Nutzbarmachung dieses Hauses abschließen können. Aber heute soll es weniger um diesen Bau gehen, aber ich denke, wir alle können mit dem Bauen inzwischen ganz, ganz viel anfangen. Und ich möchte am Anfang den Text mit uns lesen, 1. Korinther Kapitel 3, die Verse 11 bis 16. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast, darfst du gerne darin mitlesen, ansonsten wird es auch gleich hier an die Wand geworfen. Da schreibt Paulus, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit eines Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Vater, und ich bitte dich jetzt, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort verstehen, dass du zu unseren Herzen reden kannst. Und dass unsere Ohren des Herzens offen sind. Amen. Ich weiß nicht, wo du bei diesem Text hängen geblieben bist, was bei dir den bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Manche haben gehört, dass wir Lohn empfangen werden. Manche sind im Vers darauf hängen geblieben, dass alles verbrennen wird und wir werden bestraft werden. Ich denke, der letzte Vers, der zeigt uns so ein bisschen, in welche Richtung das gehen soll. Wir sind der Tempel Gottes und der Geist Gottes wohnt in uns. Und das ist keine Drohung, das ist eine Zusage. Und deswegen hoffe ich, dass du mit mir in diesem Text nicht an dieser Stelle stehen bleibst, wo du davor Angst hast, dass dich irgendwann mal das Strafurteil Gottes trifft, sondern ich hoffe, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes motiviert sind, zu bauen auf die richtige Art und Weise. Um was es Paulus hier geht, ist, dass er nicht möchte, dass wir unser Leben verschwenden. Er möchte nicht, dass wir am Ende unseres Lebens zurückschauen müssen oder dann am Ende vielleicht vor diesem Richterstuhl Gottes stehen und dann wird das Feuer zeigen, was übrig bleibt von unserem Leben und da bleibt nichts übrig. Für mich ist es inzwischen so eine schreckliche Vorstellung. Ich finde immer Bau und Feuer, das geht irgendwie gar nicht. Feuer an ein Gebäude zu legen, das ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Aber das, um was es Paulus hier geht, ist, dass wir uns eben nicht erst am Ende unseres Lebens, sondern vorher überlegen sollen, was wir bauen, wo wir investieren. Wir haben heute schon gehört, dass wir immer mal wieder Entscheidungen treffen müssen. Und genau darum geht es heute auch. Es geht um Entscheidungen. Es geht darum, dass wir kluge und richtige Entscheidungen treffen müssen. Beim Bauen, da muss man ganz viele Entscheidungen treffen. Da geht es schon darum, dass man sich überlegen muss, was will ich eigentlich bauen? Will ich eine Gartenhütte bauen oder ein Mehrfamilienhaus? Es geht um das Material, was ich verwende, was natürlich ein Stück am Verwendungszweck sich festmacht. Baue ich das Ganze aus Holz oder aus Beton? Baue ich aus Ziegelsteinen? Baue ich aus Pappe? Oder aus Lehm? Und dann kommen auch so kleinere Entscheidungen. Welche Farbe sollen die Wände haben? Wir kommen gerade so eine Phase raus bei uns zu Hause. Das kann schon zermürbend sein, weil du immer die Angst hast, womöglich treffe ich eine falsche Entscheidung. Wenn du so jemand bist, der immer die Angst hat, die falsche Entscheidung zu treffen, dann bitte ich dich, noch ein paar Minuten durchzuhalten. Ich werde dir heute aus der Bibel was zeigen, was dir hoffentlich helfen kann. Aber jetzt geht es erstmal darum, so, was bauen wir und vor allem, worauf bauen wir? Paulus fängt hier an damit, was wir gar nicht entscheiden müssen. In gewisser Weise müssen wir doch was entscheiden. Ich werde das gleich ein bisschen erklären. Aber er sagt, eine Entscheidung musst du eigentlich nicht mehr treffen. Und da geht es ums Fundament. Worauf baust du? Worauf baust du dein Lebenshaus? Und Paulus sagt, das Fundament ist bereits gelegt. Und ein anderes Fundament kann niemand legen. Und dieses Fundament ist Jesus Christus. Und jetzt kommt das Aber. Gott lässt uns immer einen freien Willen. Hast du das schon festgestellt? Das hat im Garten Eden schon angefangen. Und da haben sich die Menschen nicht mit Ruhm bekleckert. Und auch dir gibt er eine Wahl. Gott hat das Fundament gelegt. Aber er gibt dir die Wahl. Du kannst auch neben dem Fundament bauen. Du musst nicht auf dieses Fundament Jesus bauen. Aber es wäre sehr sinnvoll und sehr gut, wenn du das tun würdest. Wenn du ein Haus bauen möchtest, was stabil steht, dann bau dein Haus auf Jesus. Jesus erzählt mal ein Gleichnis von einem Mann, der ein Haus bauen wollte. Und einer, der hat tief gegraben, bis er auf Fels kam. Und das Haus blieb am Ende stehen. Da ging es nicht um Feuer, sondern da ging es um eine Überschwemmung. Und ein anderer, der hat sich die Arbeit etwas einfacher gemacht und der hat sein Haus einfach so auf den Boden gebaut, auf den Sand. Und als dann die Überschwemmung kam, ist sein Haus zusammengestürzt. Und Gott lässt auch dir und mir diese Entscheidung. Er zwingt uns nicht dazu, unser Lebenshaus auf Jesus zu bauen. Aber wenn du möchtest, dass dein Haus sicher steht, dann möchte ich dir heute sehr ans Herz legen, dieses Fundament als Grundlage deines Lebens zu nehmen. Und ich glaube persönlich, dass uns das nicht einschränkt. Wisst ihr, jetzt könnte man ja sagen, ja, aber ich finde nebendran, da habe ich irgendwie einen besseren Blick und ich weiß nicht, welche Gründe uns vielleicht dazu bringen könnten, in unserem Leben woanders zu bauen, als auf dieses Fundament, was Gott vorgesehen hat. Aber meine Erfahrung ist, dass Gott nicht nur allmächtig ist, sondern er ist auch allwissend und dazu ist er auch noch gut. Und er hat gute Pläne für dich und mich. Und wenn Gott sich einen Platz raussucht, wo er das Fundament gelegt hat, dann glaube ich, ist es gut, dass wir auf dieses Fundament bauen. Und jetzt geht es um die Frage, was bauen wir da drauf? Paulus spricht hier ein bisschen was an. Da geht es um verschiedene Baumaterialien. Und jeder von uns hat Materialien, mit denen sie baut. Gott hat uns Dinge anvertraut. Wir haben Begabungen, wir haben Fähigkeiten, wir haben Zeit. Die meisten Menschen sagen immer, sie haben keine Zeit, aber diejenigen, die schon etwas länger hier in der Gemeinde sind, die wissen, dass wir das nicht sagen. Wir haben keine Zeit. Wir sagen, uns sind andere Dinge wichtiger. Denn jeder von uns hat 24 Stunden pro Tag ein sehr gerecht verteiltes Gut. Manches ist fremdbestimmt schon irgendwie ausgefüllt. Aber am Ende des Tages ist der Satz nicht, ich habe keine Zeit, sondern ich habe Entscheidungen getroffen, wie ich die Zeit, die ich habe, einteile. Ähnlich ist es mit dem Geld. Nun, da ist tatsächlich ungleichmäßig verteilt, aber trotzdem auch da. Ich kann immer entscheiden, wie ich meine Begabungen, wie ich meine Zeit, mein Geld, alles, was ich habe, wie ich das einsetze. Die Frage ist, was mache ich damit? was baue ich? Baue ich damit Dinge, die dem Feuer standhalten, wo ich am Ende meines Lebens zurückschauen werde und sagen, da habe ich meine Zeit richtig gut eingesetzt? Oder werden wir am Ende zurückschauen müssen und sagen, schade, hätte ich anders machen sollen. Ich hätte meine Zeit, meine Gaben, mein Geld, was auch immer, anders einsetzen sollen. Und jetzt denkt nicht immer gleich, das muss immer die Gemeinde sein. Klar, in der Gemeinde kann man seine Zeit, seine Gaben, sein Geld, alles kann man alles einsetzen und da freuen wir uns auch drüber. Aber es geht zum Beispiel auch darum, wie viel Zeit verbringen wir mit den Kindern oder mit den Eltern oder mit Freunden, mit Menschen, in die wir uns investieren können. Das sind Dinge, die übrig bleiben, die Bestand haben. Ich habe mir überlegt, was ist es, Dinge zu bauen, die am Ende nicht verbrennen? Und da bin ich auch auf einen Punkt gekommen, der mir zunächst irgendwie gar nicht eingefallen ist. Aber da geht es auch darum, dass wir uns an Gottes Gebote halten. Das sind Dinge, die am Ende belohnt werden. Gott sagt seinem Volk, als sie ins gelobte Land einziehen, da sagt er, ihr könnt euch heute entscheiden, was ihr tun wollt. Ihr könnt das tun, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt meine Gebote in den Wind schlagen und am Ende werdet ihr den Fluch haben. Ihr werdet Dinge erleben in eurem Leben, die ihr euch so nicht gewünscht habt. Oder ihr könnt euch dazu entscheiden, meine Gebote zu halten. Und dann werdet ihr den Segen haben. Euer Leben wird gut sein. Und euch werden ganz, ganz viele gute Dinge begegnen. Was auch übrig bleiben wird, ist, wenn wir Gott kennenlernen. Du kannst jetzt sagen, ja, ich werde ihm irgendwann mal gegenüberstehen und dann werde ich sowieso alles viel besser verstehen. Ich glaube persönlich, dass es gut investierte Zeit ist, hier auf dieser Welt Gott kennenzulernen. Seinen Charakter besser zu verstehen. Wir waren gestern als Familie zusammen und haben uns auch darüber unterhalten, dass wir Gott manchmal nicht verstehen. Dass wir manche Dinge in der Bibel schwierig finden. Da können wir jetzt die Augen davor verschließen und wir können sagen, naja, in der Ewigkeit wird es schon irgendwann mal sich aufklären. Oder wir können dranbleiben und können sagen, Gott, ich möchte dich verstehen. Ich möchte wissen, was dahinter steckt. Ich möchte auch Zeit investieren da drin. Ich möchte in deinem Wort nachlesen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen und dir die Möglichkeit geben, mir Dinge zu erklären. All das sind Dinge, die am Ende Bestand haben werden. Gold, Silber, Edelsteine. Und all das, was Gott uns gegeben hat, wir denken immer, das sind Dinge, die uns gehören. Und ich möchte da einen kurzen Einschub machen, um uns da vielleicht einen neuen Gedanken drüber zu geben. Es gibt Dinge, von denen wir vermutlich davon ausgehen, dass sie uns gehören, die gehören aber gar nicht uns. Ich habe vor einigen Jahren schon mal über dieses Thema gepredigt und da habe ich tatsächlich eine falsche Information weitergegeben, die muss ich jetzt richtig stellen. Die Geldscheine, die du in deiner Tasche hast, die gehören tatsächlich dir. Und du kannst mit denen machen, was du willst. Du kannst sie bemalen, du kannst sie verbrennen, du kannst sie zerreißen. Du kannst alles mit denen machen. Das ist dein persönliches Eigentum. Aber was dir zum Beispiel nicht gehört, ist das hier. Der Reisepass. Du kannst es gern nachgucken. Es gilt übrigens auch für deinen Personalausweis. Da gibt es in der letzten Seite innen drin, steht es drin, dieser Reisepass ist Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Das steht im Personalausweisgesetz oder irgendwie so ähnlich, Paragraph 4 Absatz 2. So, du hast den, aber der gehört dir nicht. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es gibt Dinge, die sind in meinem Besitz, aber die sind nicht mein Eigentum. Jetzt geht es mir nicht um den Personalausweis oder um den Reisepass. Um was es mir geht, ist unser Leben. Gehört mein Leben mir? Und nein, ich möchte jetzt nicht auf diese berühmte Diskussion mit der Abtreibung zu sprechen kommen, wo es dann immer heißt, mein Bauch gehört mir. Aber wenn du genau zuhörst, dann findest du raus, dass es auch dafür eine ganz klare Antwort gibt. Denn mein Bauch, mein Körper, mein alles, was ich habe, meine Zeit, mein Besitz gehört eigentlich nicht mir. Es ist nicht mein Besitz, es ist in meinem Eigentum. Ich kann damit arbeiten, ich kann damit irgendwas machen, aber am Ende des Tages gehört es nicht mir. Paulus bezeichnet sich immer wieder als einen Knecht Christi, als einen Sklaven Christi. Und auch an dem Punkt bin ich wieder, wo wir vorher schon mal waren, wo ich sagen muss, ich kann diese Entscheidung treffen, ich möchte mir gehören, ich möchte die Herrschaft über mein Leben selber behalten und ich möchte mir gehören, ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Oder du sagst, ich mache das wie Paulus, ich werde ein Diener Christi. Und das ist so was, was der moderne Mensch heute mit Zähnen und Klauen versucht zu vermeiden, fremdbestimmt zu sein. Das wird uns irgendwie überall eingetrichtert. Das Wichtigste ist einfach, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst, dass niemand über dich bestimmt. Und ich erinnere mich noch sehr gut, und wer mich jetzt schon eine Weile kennt, der hat es vermutlich auch schon mal von mir gehört, aber ich erinnere mich an meine Abiturprüfung und an die Zeit vorher, wo ich habe in Religion unter anderem Prüfungen gemacht, und wo es eben um diese Bestimmung ging und darum, was es heißt, wirklich Freiheit zu erleben. Und ich bin Gott so dankbar für meine Abiturprüfung. Die war angekündigt und ich habe darauf auch gelernt. Am Ende war ich dann doch ein bisschen überrascht über das, was kam. Und da ging es darum, was ist die maximale Freiheit? Und der Text, der mir da vorgelegt wurde und über den ich irgendwas sagen sollte, der sagte doch tatsächlich aus, die größte Freiheit, die der Mensch finden kann, ist die Abhängigkeit zu finden, die zu ihm passt. Nochmal. Die größte Freiheit, die der Mensch finden kann, ist die Abhängigkeit zu finden, die zu ihm als Menschen passt. Und der Hintergedanke war, wir sind alle von Gott gemacht. Wir sind seine Geschöpfe. Wir sind sozusagen sein Werk. Und das Beste, was wir tun können in unserem Leben, ist, uns abhängig zu machen von dem, der uns gemacht hat, weil der einen guten Plan hat für mein Leben. Und das ist was, was mich unglaublich entspannt macht. Und wofür ich Gott so dankbar bin, dass ich das verstehen durfte, dass mich von ihm abhängig zu machen, mich seinem Willen zu unterwerfen, wie schrecklich hört sich das schon für uns an, dass das Beste ist, was ich tun kann. Weil ich weiß, dass sein Wille gut für uns ist. Du darfst es gerne nachlesen in Römer Kapitel 12. Ich möchte uns noch ein Gleichnis von Jesus erzählen. Wir werden es nicht miteinander lesen. Wer es nachlesen kann, kann das gerne tun. Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Da geht es um die anvertrauten Zentner oder Talente, je nach Übersetzung. Da gibt es drei Diener, drei Angestellte, drei Verwalter, wie du möchtest, und die bekommen Geld von ihrem Herrn, weil der ins Ausland fährt. Und der eine bekommt 5 Zentner, der andere bekommt 2 Zentner und der andere bekommt 1 Zentner. Manche Bibelübersetzungen übersetzen da einen Beutel Gold oder manche sagen Silbergeld oder manche sprechen eben auch von Talenten. Und das ist das eigentliche Wort, was da steht im Griechischen. Da geht es um Talent und daher kommt unser deutsches Wort Talent, viele wissen das jetzt inzwischen vielleicht auch schon, und Talent war eine Währungseinheit. Und eine Währung, also die Währungseinheit Talent, das waren 6.000 Denare. Ein Denar war das, was ein typischer Arbeiter an einem Tag verdient hat. 6.000 Denare sind also grob gerechnet 20 Jahresgehälter. Jetzt kannst du ja mal rechnen, ich weiß ja nicht, wie viel du verdienst, aber du kannst mal rechnen, wie viel du im Jahr verdienst und dann nimmst du das mal 20. Das ist das, was der bekommen hat, der am wenigsten gekriegt hat. Ich habe jetzt mal so grob überschlagen und ich habe bewusst einen sehr niedrigen Lohn angesetzt, weil es hier ja bei diesem Denar um einen Tageslohn von einem Arbeiter auf dem Feld ging. Heute gibt es Mindestlohn, wie auch immer. Also ich komme da auf einen Wert von mindestens 500.000 Euro. 500.000. Derjenige, der 5 Talente, 5 Zentner bekommt, das waren 100 Jahresgehälter. Das ist so viel, wie du in deinem ganzen Leben nicht verdienen kannst. Also selbst wenn du früh anfängst zu arbeiten, denke ich, dass die wenigsten 100 Arbeitsjahre hinkriegen. Warum rechne ich uns das vor? Weil mir ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir von Gott reich begabt sind. Und denkt an diesen Reisepass, ich sage jetzt ganz bewusst nicht beschenkt, sondern wir sind begabt. Wir haben von Gott unglaublich viel anvertraut bekommen. Selbst derjenige, der bloß ein Talent, einen Zentner bekommen hat. Jeder von uns hat, jetzt sage ich mal, 500.000, ist schon viel, oder? Aber mir wird es reichen so. Wer zufrieden? Ich würde nicht sagen, warum habe ich nicht 5 Talente bekommen? Man könnte jetzt auch noch darauf eingehen, dass in dem Text steht, dass der Herr das gemacht hat nach ihren Fähigkeiten. Aber darum geht es mir jetzt noch gar nicht so sehr. Sondern die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesen Talenten? Was machen wir mit diesem anvertrauten Gut, was uns Gott geschenkt hat? Worin investierst du deine Zeit, dein Geld, deine Talente? Investierst du das in deine Karriere, dein Haus, dein Vergnügen, deine Familie, das Reich Gottes? Und wenn ich jetzt das Reich Gottes so am Schluss sage, dann möchte ich nicht, dass ihr sagt, ja natürlich ins Reich Gottes und alles andere ist nicht gut. Wir dürfen das, was Gott uns gegeben hat, auch für uns selbst einsetzen. Wir dürfen es in unserer Familie einsetzen. Du darfst es auch in deiner Karriere einsetzen. Aber klar. Aber wir müssen nachdenken. Wir müssen sinnvolle Entscheidungen treffen. Wir müssen kluge, weise Entscheidungen treffen. Wenn wir hier die falschen Entscheidungen treffen und in Dinge investieren, die am Schluss nicht Bestand haben, dann werden wir am Ende womöglich mit leeren Händen dastehen, sozusagen abgebrannt. Und ich weiß, dass es da Übersetzungen gibt, die auch übersetzen und er wird bestraft werden, aber ich sehe da drin eher sowas, was wir während unserer heißen Kindererziehungsphase aus der entsprechenden Fachliteratur für Eltern kennengelernt haben, als natürliche Konsequenz. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Konzept, was Gott mit uns auch macht. Nämlich, wir entscheiden uns und unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Und es ist wichtig, dass wir das lernen. Es ist wichtig, dass unsere Kinder das lernen. Meine Eltern bügeln hoffentlich nicht alles aus, was ich verbockt habe. Wir haben festgestellt, dass wir an dem Punkt hier und da ein bisschen zu viel gebügelt haben. Aber ich finde es wichtig, dass wir verstehen, unsere Handlungen haben Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die sind manchmal nicht so schlimm, manchmal sind sie ernster. Aber wenn wir vor diesen Entscheidungen stehen, dann ist es wichtig, dass wir diese Entscheidungen ganz bewusst treffen und dass wir uns überlegen, was wird es auch für Auswirkungen haben auf das Ende meines Lebens, wenn das auch sein wird. Und jetzt komme ich an diesen Punkt, den ich vorher kurz angesprochen habe. Da gibt es einen, also die ersten beiden, die 5 und die 2 Talente bekommen haben, die fangen an, damit zu arbeiten und die gewinnen eben doppelt so viel mit dazu. Aber da gibt es einen, der hat Angst. Er hat Angst, dass seine Geschäfte nicht funktionieren und dass er am Ende das, was sein Herr ihm anvertraut hat, verlieren wird. Und deswegen vergräbt er es und gibt es ihm am Schluss zurück. Und das ist der Einzige in dieser Geschichte, der von seinem Herrn, jetzt sage ich mal, geschimpft wird, der ein negatives Urteil bekommt. Und zwar deswegen, weil er als faul bezeichnet wird. Weil der Herr sagt, Mensch, Du hast nichts damit gemacht, was ich dir anvertraut habe. Und ich habe diese Geschichte sicher schon zigmal gelesen und das, was mir immer wieder auffällt, wenn ich die lese, ist, da gibt es eine Sorte von Diener, eine Sorte von Verwalter, die Jesus nicht in dieses Gleichnis aufnimmt. Er hätte ja, es waren ja drei Leute, er hätte ja drei verschiedene Sorten von Verwaltern oder von möglichen Ergebnissen vorstellen können. Aber er hat bewusst nur zwei genommen. Ich glaube jedenfalls, dass er es bewusst gemacht hat. Und derjenige, der fehlt oder das Ergebnis, das fehlt, ist derjenige, der das Geld investiert und wo am Schluss nichts rauskommt. Und wo am Ende das Geld irgendwie verloren geht. Und ich glaube, was Gott uns damit sagen möchte, ist, du musst keine Angst haben, das, was Gott dir gegeben hat, einzusetzen. Es ist nicht möglich, dass du es verlierst. Das kann ich dir nun aus der Bibel so nicht hundertprozentig beweisen, aber nimm das mal mit und denk drüber nach. Aber was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du das jetzt überträgst, wie du das geistlich überträgst. Vielleicht gehen wir hin und sagen, ja, wir müssen halt, jetzt mache ich es mal ganz, ganz klassisch, wie man das früher vielleicht auch in den Gemeinden hier und da gepredigt hat oder hätte. Du musst eben deine Zeit investieren in das Reich Gottes und auch dein Geld und so und am Ende wächst das Reich Gottes. Aber wisst ihr, was da eigentlich steht? Dass sich die Talente vermehren. Der Punkt ist noch nicht mal so sehr, finde ich, dass das Reich Gottes wächst. Das weiß ich auch nicht. Wenn ich die Geschichte genau angucke, dann stelle ich fest, dass, klar kann ich jetzt sagen, das geht am Schluss an den Herrn wieder zurück und am Ende hat das Reich Gottes quasi mehr davon und das ist sicher auch richtig. Aber was ich interessant finde, ist dieser Gedanke, dass sich die Talente vermehren. Jetzt bei der Zeit wird es dann nicht schwierig. Wenn du die Zeit einsetzt für Gott, dann hat dein Tag nicht plötzlich 25 Stunden oder so. Das kann ich dir nicht versprechen. Was wir schon feststellen ist, zum Beispiel was bei den Israeliten passiert ist auf ihrer Wüstenwanderung, dass ihre Schuhe nicht kaputt gegangen sind, zum Beispiel wird da mal erwähnt. Die sind 40 Jahre lang marschiert. Ich weiß nicht, wer von euch hat Wanderschuhe, die 40 Jahre alt sind? Gut, die waren früher natürlich auch noch anders gebaut. Aber ich glaube, die meisten von uns haben keine Schuhe, die 40 Jahre alt sind, die sie täglich tragen. So, das kann schon sein, wenn du Dinge für das Reich Gottes einsetzt, dass Gott einfach einen übernatürlichen Segen drauf gibt. Dass Dinge dir plötzlich besser von der Hand gehen, für die du vielleicht viel mehr Zeit gebraucht hättest oder so, das weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht versprechen. Aber es ist eine Möglichkeit und du kannst es ja mal ausprobieren. Aber das, was sich vermehrt, das sind die Talente, das sind die Fähigkeiten. Und da möchte ich uns eben auch Mut machen, dass du nicht sagst, ja, ich bin von Gott begabt worden und das habe ich jetzt und das bleibt so, sondern dass wir sagen, ich möchte dieses Talent, was Gott mir gegeben hat, diese Fähigkeit, ich möchte die einsetzen und ich möchte die ausbauen, ich möchte, dass die wächst. Da gibt es Leute, die haben eine natürliche Fähigkeit, irgendwas zu tun. Ich hatte zum Beispiel als Kind dreimal Klavierunterricht. Also nicht drei Stunden, sondern ich habe dreimal versucht, Klavier zu lernen. Und ich habe festgestellt, ich habe diese Gabe nicht. Und dann habe ich Gitarre angefangen. Und da habe ich gemerkt, das passt. Das ist meins. Und dann habe ich Gott gedankt und habe nie wieder Gitarre geübt. Und deswegen bin ich so gut, wie ich heute bin. Nein, ich habe jeden Tag geübt, eine Stunde. Ich habe diese Fähigkeit genommen, ich habe sie vermehrt. Und ich möchte euch Mut machen, wenn du was kannst, dann setz es ein. Mach was damit. Manche Leute können Kuchen backen. Ja, dann kann man Rezepte lesen, lernen, neue Techniken, was weiß ich was. Und dann können die Leute in deinem Umfeld davon profitieren. Und dann kannst du neuen Nachbarn, die bei dir einziehen, einen Kuchen backen und damit eine gute Basis vielleicht für ein gutes Gespräch mit ihnen schaffen oder wie auch immer. Manche Leute, die können gut zuhören. Und die können das weiter trainieren und dann werden sie Menschen werden, wo andere Leute sich einfach anvertrauen und wo sie gerne mit dir reden. Dann wird dein Ehepartner das total schätzen, dass er oder sie bei dir ein offenes Ohr findet und dass eure Ehe dadurch besser wird. Oder dass in eurer Familie die Leute einfach wissen, das ist jemand, der hört nicht bloß das, was er hören will, sondern der hört wirklich, was ich sage. Und ihr merkt schon, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir haben, unsere Gaben einzusetzen, diese Gaben zu trainieren. Das ist sogar bei den geistlichen Gaben so. Wenn du die Gabe hast, Kranke zu heilen oder die Gabe hast, prophetisch zu reden, die fällt nicht fertig vom Himmel. Also ist jedenfalls mein Erleben und das, was ich so mitbekomme, da dürfen wir drin wachsen, indem wir es einsetzen. Aber wenn wir es nie einsetzen, dann wird es nicht wachsen. Und was ich auch interessant finde, lese ich jedenfalls auch aus diesem Text raus, dass gemessen wird eigentlich gar nicht das Ergebnis. Es geht nicht darum, ja, du hast jetzt aber bloß 2 Talente mir zurückgegeben, der andere, der hat 5 Talente gebracht. Gott geht es nicht so sehr um das quantitative Ergebnis, sondern ich glaube, worum es Gott ganz, ganz stark geht, ist unsere Einstellung, ist unsere Treue, ist die Art und Weise, wie wir mit dem umgegangen sind, was er uns gegeben hat. Und dazu möchte ich uns noch eine Geschichte von Jesus erzählen. Und die finden wir in Markus Kapitel 12, Verse 41 bis 44. Da macht Jesus was ganz Grenzwertiges, sage ich jetzt mal. Hört mal gut zu. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Das ist so ähnlich, wie wir das nachher machen werden. Da wird ein Körbchen durchgehen und dann wirst du ganz genau schauen, wie die anderen geben. Manche haben da schon eine Technik entwickelt, da tut man das Geld vorher ganz eng zusammengefaltet in die hohle Hand und dann kann man das so, ohne dass jemand zugucken kann, reinrutschen lassen. Ist ja ähnlich wie bei der Wahl, die ist auch geheim. Jesus hat sich an diesen Kasten gesetzt und hat genau geschaut, wer wie viel gegeben hat. Dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Münzen hinein. Wörtlich heißt es hier 2 Lepta, ich sage gleich was dazu. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss abgegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Und jetzt sind wir ja heute schon im Unterricht, die unangesagte Arbeit ist vorbei und jetzt gibt es noch ein bisschen Währungskunde. Vorher haben wir schon gelernt, was ein Talent war. Jetzt geht es in die andere Richtung. Jetzt kommt das Lepton. Ein Lepton sind nicht 20.000 Denare oder Drachmen, sondern ist ein 144stel einer Drachme oder eines Denars. Das heißt, das ist ein 144stel eines Tageslohnes. Und jetzt kannst du ja mal ausrechnen, wenn der Mindestlohn heutzutage knapp über 10 Euro liegt, dann teilst du das durch 144 und dann kommst du drauf, dass 2 Lepta ungefähr 1 Euro waren oder 1,50 Euro oder irgendwie sowas. Und Jesus sagt, diese Frau, die hat mehr gegeben als alle anderen. Weil es Jesus nicht um den Betrag geht, sondern Jesus geht es um unsere Herzenshaltung. Jesus geht es darum, ob wir das, was wir tun, mit Freude tun, von ganzem Herzen tun, dass wir es tun, weil wir Gott lieben, oder ob wir halt ein bisschen was abgeben. Es gibt so einen Spruch für Gott, das Beste und nicht die Reste. Vielleicht geben wir Gott ganz, ganz viel. Und Gott sagt, ja, vielen Dank, aber eigentlich sind es bloß die Brotkrumen, die vom Tisch fallen. Und andere, die denken vielleicht, was habe ich schon gemacht? Ich habe 1,50 Euro gegeben. Und Gott sagt, du hast mehr gegeben als alle anderen. Und was wir sehen, das sind oft die absoluten Dinge. Wir sehen, wie viel jemand vielleicht absolut gibt, also jedenfalls die, die mit den Finanzen zu tun haben. Oder wir sehen, wie viel Zeit jemand in der Gemeinde engagiert ist oder sonst irgendwas. Aber Gott sieht dein Herz. Und ich erinnere mich noch sehr gut und ich hoffe, dass ich meine Kinder auch noch daran erinnern können, dass ich, wenn die in die Schule gingen oder von der Schule kamen und wenn es um Arbeiten ging, dass ich immer gesagt habe, mich interessiert nicht deine Note. Mich interessiert, was möglich gewesen wäre. Und wenn da eine 2 bis 3 rauskommt, dann sagt mancher vielleicht, oh, 2 bis 3 ist doch gut. Und ich habe mir gedacht, aber da wäre mehr drin gewesen. Oder da kommt vielleicht eine 4 raus oder eine 5. Und ich wusste, die haben viel gelernt. Und dann ist es auch in Ordnung. Versteht ihr? Und ich denke, so geht Gott mit uns um. Für Gott ist nicht wichtig, was du absolut tust. Für Gott ist wichtig, mit welcher Haltung du es tust und was deine Möglichkeiten gewesen wären, wie viel Gott dir anvertraut hat und was du damit machst. Gott hat uns berufen, an dem größten Werk der Menschheitsgeschichte teilzunehmen. Wir dürfen an seinem Reich mitbauen. Und ich hoffe, dass dich das ein bisschen begeistert, dass du nicht bloß sagst, ja, da muss man was tun. Du musst gar nichts tun. Aber Gott freut sich, wenn du dich einbauen lässt in sein Rettungswerk. Bei Beerdigungen, da lese ich ganz oft aus Psalm 90 diesen Vers von Mose, wo er sagt, Herr, hilf uns zu verstehen, dass unsere Zeit hier auf dieser Erde begrenzt ist. Ich sage es jetzt mal ein bisschen in eigenen Worten. Damit wir klug werden, damit wir kluge Entscheidungen treffen. Wir denken so oft an, was mache ich mit meinem Leben? Und ich denke, aus Gottes Perspektive, da ist unser Leben oft so winzig. Und Gott denkt sich, investier dein Talent doch in die Dinge, die am Ende übrig bleiben, die nicht verbrennen werden, sondern die in der Ewigkeit Bestand haben und wo du sagen kannst, boah, habe ich richtig gut entschieden. Das hat richtig gut funktioniert. Jetzt möchte ich nochmal auf das Fundament zurückkommen und auf diesen Satz, den Paulus hier zwischendrin über denjenigen sagt, bei dem das Werk verbrennt. Das sagt, bei demjenigen, da wird zwar, das, was er gebaut hat, wird zwar verbrennen, er selbst aber wird gerettet werden. Und das finde ich wichtig, weil derjenige sein Haus auf dieses Fundament gebaut hat. Und damit ist eins klar, nämlich, dass er gerettet ist, dass sie gerettet ist. Wenn wir auf dieses Fundament gebaut haben, dann geht es nicht mehr um unsere Rettung, sondern es geht um das, was von unserem Leben übrig bleibt. Wenn du so willst, um die Belohnung, um die Krone, um das, was wir in der Ewigkeit vielleicht von Gott bekommen werden. Aber die Frage, ob wir in der Ewigkeit mit dabei sind, ob wir mit am Tisch sitzen werden bei Jesus, diese Frage ist dadurch geklärt, dass wir unser Haus auf dieses Fundament gebaut haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das tun und unser Haus eben nicht nebendran bauen, weil wenn unser Haus nebendran gebaut wird und alles verbrennt, dann ist am Ende gar nichts übrig. Und deswegen nochmal mein Wunsch, meine Ermahnung, meine Ermutigung, wie auch immer du das sehen möchtest. Bau dein Haus auf dieses Fundament Jesus Christus. Und dann wird am Ende auf jeden Fall was übrig bleiben, nämlich du. Du wirst ewiges Leben haben. Und wenn du dann noch was draufbaust mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und da machen wir uns auch nichts vor. Niemand von uns baut nur mit Gold oder nur mit edlen Dingen. Wir haben alle Mischmaterial und manchmal bauen wir mit Mist. Das modern auch ganz gut, habe ich jetzt gehört. Irgendwie die Isolations- und die Atmungsaktivität und was weiß ich was. Aber ihr versteht das jetzt richtig. Manchmal, da machen wir gute Dinge und ich glaube, jeder von uns macht in seinem Leben auch Käse. Und ein Teil wird verbrennen und ein Teil wird übrig bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass von unserem Leben richtig viel übrig bleibt. Und dass Gott am Ende zu uns sagen kann, du frommer und treuer Knecht, du fromme und treue Magd, du hast investiert in die richtigen Dinge und ich werde dich belohnen. In dem Gleichnis, was Jesus sagt, sagt er, du bist über wenigem treu gewesen, ich werde dich über viel setzen. Und das ist was, worauf wir uns freuen können. Aber wichtig ist, dass die Basis geklärt wird, dass unsere Schuld bezahlt ist, dass Jesus unser Herr geworden ist, dass wir unser Leben auf sein Fundament bauen. Und dann können wir ganz entspannt unser Leben investieren in die Dinge, die am Ende übrig bleiben. Ob das nun deine Kinder sind, ob das deine Eltern sind, die vielleicht jetzt mehr Zuwendung brauchen, ob das deine Nachbarn sind, ob das irgendeine Gruppe in der Gemeinde ist, wo du dich investierst, wo du Zeit reinsteckst oder wo es vielleicht Dienste sind, die gar niemand sieht oder wo man nur sieht, wenn sie nicht gemacht werden, wie zum Beispiel, dass jemand dieses Gebäude sauber hält oder drumherum irgendwas in Ordnung hält. Das mag ja sein, was es will. Hör einfach auf das, was Gott dir sagt. Und tu das, was Gottes Wille für dein Leben ist. Und dann wird am Ende ein richtig schönes Gebäude dastehen. Und es wird durch das Feuer nicht zerstört. Und wir können uns am Ende freuen über das, was wir genießen dürfen. Und Gott wird sich über uns freuen. Und ich glaube, das wird vermutlich noch die größte Freude sein, wenn Gott mit uns zufrieden ist und uns anlächelt und sagt, komm, setz dich her an meinen Tisch. Ich bete noch mit uns. Und wenn du magst, darfst du gerne mitbeten und ja, dieses Gebet in deinem Herzen zu deinem machen. Herr, ich danke dir, dass du in unser Leben gekommen bist und dass du uns angesprochen hast. Und ich danke dir, dass, denke, viele von uns dieser Einladung gefolgt sind. Ich danke dir, Herr, dass ich dich einladen durfte und dass du gekommen bist, dass du meinem Leben ein solides Fundament gegeben hast und dass ich mein Lebenshaus auf dieses Fundament bauen darf. Und ich danke dir, Herr, für all die guten Dinge, die ich mit dir erleben durfte und wo du ja Dinge bewirkt hast, auch durch mich, die Bestand haben für die Ewigkeit. Und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, Herr. Ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte mich von dir abhängig machen. Ich möchte mich deinem Willen unterwerfen, weil ich weiß, dass dein Wille gut für mich ist und für die Menschen um mich herum. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne hast für jeden von uns. Und ich möchte in diesen Plänen ganz aktiv mitmachen. Ich möchte mein Lebenshaus so bauen, Herr, wie es dir gefällt. Und ich möchte die Materialien benutzen, die am Ende übrig bleiben, die Bestand haben, um meine Entscheidungen weise treffen und nicht auf eine Art und Weise, wo ich hinterher zurückgucken muss und sagen muss, wie dumm war ich, dass ich meine Zeit falsch eingesetzt habe. Dank dir, Herr, dass du mit jedem von uns diesen Weg gehst, dass du zu unseren Herzen redest und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, das zu verstehen, was du uns sagst. Amen.